Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Worauf hoffen wir angesichts der Welt oder des persönlichen Lebens so? Wir finden, Hoffnung ist extrem wichtig. Deswegen haben wir gedacht, wir nennen diese Auftaktreihe zur neuen Saison Sundays for Future. Der erste von 5 solchen Sundays ist das heute. Und ich beginne so. Ich sitze im Auto, die A45 runter, und ich höre ein Hörbuch. Stephen Hawking, kurze Antworten auf große Fragen. Hat meine Frau geschenkt bekommen, ich glaube jedenfalls, dass das deswegen in unserem Auto ist. Ich schätze, weil sie Physiklehrerin ist, irgendjemand hat ihr das geschenkt. So, Stephen Hawking. Ich verstehe nicht alles, was er sagt. Ich schwanke so ein bisschen hin und her zwischen, ob das daran liegt, dass ich einfach nicht schlau genug bin für die komplexen Begründungen eines genialen Physikers, oder ob es sein könnte, dass er die Begründung komplexer Zusammenhänge für ein breites Publikum derart vereinfacht, dass ein so schlauer Mensch wie ich merkt, dass da Argumentationslücken sind. Ich bin nicht ganz sicher. Aber es geht da um Urknall und Antimaterie, schwarze Löcher, wie nennt man das, diese Abkürzung, wofür er bekannt ist? Künstliche KI. So, ja, um solche Themen. Und in einem Kapitel um die Frage, werden wir auf der Erde überleben? Das war ja eben auch mal ganz kurz das Thema, ne? So, jetzt lässt Stephen Hawking an der Stelle irgendwie so gar keine Fragen offen. Er sagt nein. Das fand ich jetzt relativ ernüchternd so auf der A45. Nein, werden wir nicht, sagt er. Ob der Klimawandel dazu führt, dass wir irgendwann 200 Grad auf der Erde haben und es dann schwierig wird, oder die Überbevölkerung uns ins Chaos stürzt, oder eben Verrückte das Atomwaffenarsenal irgendwie an sich reißen und dann irgendwelche Dinge damit machen. Oder, und das war dann irgendwie frustrierend, ob nicht, er sagt dann spätestens ein Kometeneinschlag oder Meteorit oder was auch immer da Großes kommen kann, ja, wird das Leben auf der Erde eines Tages beenden. Und dann rechnet er so vor rein, statistisch passiert das alle 20 Millionen Jahre. Das letzte Mal ist schon so lange her, es ist längst überfällig. So. Also ich höre ihm zu, fahre unwillkürlich schneller, weil ich denke, muss schauen, dass ich vorher noch zu Hause ankomme. Mach das Hörbuch aus und das Radio an, und nicht genau in der Sekunde, aber kurz drauf kommt eine Sendung darüber, dass die NASA an einer Technologie arbeitet, wie man Kometen ablenken kann. So, ich fahre wieder langsamer, weil ich denke, ja gut, das schaffe ich eh nicht mehr. Also, das war so die Fahrt auf der A45. Worauf können wir hoffen im Blick auf unsere Zukunft? Hawking sagt, wir können darauf hoffen, dass wir innerhalb der nächsten Generation irgendwann in der Lage sein werden, diese Erde zu verlassen. Das ist ein ganz ernster Vorschlag. Wir müssen woanders hin. So, jetzt ist Hawking mittlerweile tot. Werden wir auch eines Tages sein? Also man könnte vielleicht optimistisch sagen, naja, das passiert vielleicht alles später mal. Da bin ich nach mir. So, ja. Die Welt geht unter, okay, aber nach uns. Dann ist diese Frage, worauf wir hoffen können, aber eigentlich immer noch aktuell. Sie heißt dann so ein bisschen, worauf können wir dann hoffen, wenn nicht die Erde endet, aber mein persönliches Leben? Ich sitze wieder im Auto und höre Johnny Cash. Das ist das einzige Lied, was ich von ihm habe, aber das höre ich. We'll Meet Again. Haben viele vor ihm gesungen, leben alle nicht mehr, die das gesungen haben. Der Text geht so auf Deutsch. Wir werden uns wiedersehen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, eines sonnigen Tages werden wir uns wiedersehen. Behalte dir dein Lächeln, wie du das immer tust, bis der blaue Himmel die dunklen Wolken vertreibt. Und grüß die Leute, die mich kennen von mir. Sag ihnen, dass ich nicht lange weg bin. Sie werden sich freuen zu wissen, dass ich dieses Lied gesungen habe, als du mich weggehen sahst. We'll meet again, don't know where, don't know when. So. Meine Tochter saß neben mir. Wir waren uns nicht ganz einig, ob er einfach von einem normalen Abschied so singt. Ich war mir ziemlich sicher, der redet doch vom Sterben. So wird das Lied auch oft verstanden. Man streitet sich da. Ich meine, dass diese Worte von ihm zumindestens, oder das hat Frank Sinatra und vor ihm weiß ich wer gesungen, ja, also die Worte von wem auch immer, mindestens zum Ausdruck bringen, was nicht wenige Leute hoffen, wenn sie an diese Trennung denken, die der Tod zwischen sie und andere Menschen bringt, weil sie selber sterben oder weil andere gehen. Also so irgendwie, eines Tages sehen wir uns wieder, eines sonnigen Tages. Ich weiß nicht, wann das sein wird und wo, aber die Sonne wird scheinen, die Trennung wird nicht lang dauern. So, können wir darauf hoffen? Gibt es ein Wiedersehen? Und wie stellen wir das uns eigentlich vor, diesen sonnigen Tag da? Wie stellen wir uns das vor, was wir dann Himmel nennen? Gut, wir reden über die Zukunft in dieser Reihe. Und Haupteigenschaft der Zukunft ist, dass sie in der Zukunft liegt und wir nicht in die Zukunft blicken können. Das heißt, wir reden in dieser Reihe nicht über etwas, was wir wissen. Nicht über etwas, was wir wissen. Vielleicht irrt Hawking sich, wenn er in die Zukunft schaut. So. Und ich weiß in dem Sinne nicht, ob wir uns nach dem Tod wiedersehen. Woher soll ich das wissen? Ich war noch nicht da. Wir reden von etwas, was wir glauben und worauf wir deshalb hoffen können. Das ist nicht dasselbe wie Wissen. Wir gründen das, was wir glauben und worauf wir hoffen, was wir über die Zukunft sagen, auf biblische Texte. Und mal ganz abgesehen davon, dass wir auch diese biblischen Texte falsch verstehen könnten, muss man ja mit rechnen, muss man immerhin auch dafür Glauben aufbringen, dass diese Texte etwas Richtiges über die Zukunft sagen. Also auch da wissen wir nicht, sondern wir glauben und hoffen. Die Bibel ist kein pseudowissenschaftliches Instrument, um jetzt doch in die Zukunft schauen zu können. Sogar Hawking sagt, obwohl er darüber nachdenkt und so, aber er sagt, er gehe, wenn ich ihn richtig verstanden habe, davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir in der Zukunft irgendwann mal Zeitreisen unternehmen können und zurückreisen. War ich wahrscheinlich froh, dass er das so sieht. Aber ja, Zeitreisen, also jedenfalls so. Er diskutiert es und findet es dann unwahrscheinlich. Zumindest ist darum auch kein Zeitreisender aus der Zukunft zurück in die biblische Zeit gereist und hat dann als Autor dort beschrieben, was er weiß von der Zukunft. Sondern diese Autoren der biblischen Texte glauben und hoffen. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Tatsächlich ist eine bestimmte Zukunftserwartung, das ist nicht nur so, hoffentlich wird das passieren, sondern das ist schon eine, ich erwarte, dass das passieren wird. Eine bestimmte Zukunftserwartung ist für die biblischen Autoren sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, diese Erwartung haben wir so ein bisschen auf den Blick verloren. Wir wissen schon, dass das irgendwie so ist, aber die spielt nicht groß eine Rolle für uns. Auch für mich nicht. Wenn mich einer fragt, worauf hoffst du, Christoph, worauf hoffst du, dann würde ich wahrscheinlich spontan denken, an irgendwas denken, was nächstes Jahr vielleicht passieren könnte. Oder wenn ich Schwierigkeiten habe, dann würde ich an das denken, was mir hoffentlich aus diesen Schwierigkeiten raushilft. Vielleicht auch hoffe ich dann dabei auch auf Gott. Aber ich wäre ziemlich in der Gegenwart. Also wenn ich euch frage, wie gibt euer Glaube euch Hoffnung, dann schätze ich, dass die wenigsten von euch sagen würden spontan, ja, weil ich eines Tages auferstehe oder weil es ewiges Leben gibt. Sondern ihr würdet dann Dinge denken, die heute für euch wichtig sind. Und diese große Erwartung gehört für uns, scheint mir, oft nicht mehr so ganz zentral dazu. Das war für die frühen Christen und eigentlich für die Christen in all den Zeiten, wo das Leben schwer ist, aber eine sehr, sehr wichtige Hoffnung, die sehr, sehr viel mit dem Jetzt zu tun hatte, wegen der man in der Gegenwart nicht aufgab, dass es eines Tages anders wird. So, jede Hoffnung gründet sich ja auf die Zukunft, sage ich jetzt mal so, glaube ich jedenfalls, oder? Also wenn du hoffst, dass die Gründung eines Mini-Unternehmens, du willst eine Würstchenbude gründen, ja, dann und du hoffst, dass das erfolgreich ist, dann deshalb, weil du ein Bild von der Zukunft hast. Du siehst dich in 2 Jahren mit dieser Würstchenbude, du riechst die Thüringer Bratwurst, du siehst die Menschenschlangen und du siehst, wie sich dein Konto füllt und das klappt. Weil du das Bild von der Zukunft hast, denkst du, doch, ich hoffe, das klappt und machst irgendwas. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Veterinäramt fragen, wie das geht, oder ich weiß nicht, was man machen muss, um eine Grillbude zu öffnen. Aber du machst dann was. Wenn dir dann einer sagt, ey Junge, in 2 Jahren ist kein Mensch mehr Fleisch, dann wird sich dein Bild von der Zukunft eventuell ändern und deine Hoffnung geht unter und aufgrund dieses anderen Bildes der Zukunft gründest du keine Würstchenbude mehr. Vielleicht gibt dir das Hoffnung für irgendeine andere Tofu-Idee oder so. Auf jeden Fall, Hoffnung gründet sich auf etwas, was wir von der Zukunft erwarten. Hoffnung gründet sich auf ein positives Bild von der Zukunft. Und die Christen haben oder sollten haben ein ganz, ganz positives Bild von ganz, ganz am Ende mal. Hast du das so in deinem normalen Leben im Blick, dieses positive Bild vom Ende? Bist du heute zuversichtlicher, weil du glaubst, einmal wird alles gut? So, Romano Guardini lebt auch schon nicht mehr, aber der hat das viel schöner gesagt als ich jetzt gerade. Der sagt das so: Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Das Vorletzte wäre dieses Leben und das Letzte ist Geborgenheit im Letzten. Ich weiß, was da sein wird, weil ich es hoffe und glaube. Wissen ist nicht ganz das richtige Wort. Geborgenheit, Gelassenheit im Vorletzten. So, wir werfen heute auf einen Blick auf diese Zukunft ganz, ganz am Ende und wir schauen dafür auch ganz, ganz ans Ende der Bibel. Corinna hat schon gesagt, Offenbarung, so ein Buch, ne? Das, was wir da sehen, ich möchte nochmal betonen, das ist kein Foto von der Zukunft. Ja? Fotos haben wir nur von der Vergangenheit. Es ist mehr so, wie wenn du auf der A45 am Seligenstädter Dreieck ankommst und dann steht da ein Schild Würzburg. Da ist kein Foto von Würzburg, da ist ein Schild, ein Hinweis, aber diese Richtung ist die richtige. So kann man diese Texte verstehen. Sie sind nicht Fotos von der Zukunft, aber sie zeigen in die richtige Richtung. Sie sind wie Hinweisschilder. Und überraschenderweise ist auf einem sehr wichtigen Schild, das in die Zukunft weist, einem biblischen Text, von einer Stadt die Rede. Ich finde das einigermaßen verblüffend. Also da steht nicht Himmel, da steht auch nicht Paradies, solche Texte gibt's auch, ne? Aber hier in dem, und der ist es nicht irgendein Text, der ist wichtig, das ist der letzte, das vorletzte Kapitel der Bibel, Stadt. Ich fand das verblüffend, weil die Bibel beginnt ja so in der freien Natur, ne? Ganz am Anfang Schöpfung und so, Garten irgendwie, Natur. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist so die Vorstellung der idealen Welt, ja, so. Und es führt aber am Ende nicht wieder dahin zurück, sondern in eine Stadt. Also urbaner Lebensraum statt idyllischem Landleben. Würde man jetzt erstmal anders erwarten, finde ich. Also kann ich nochmal ein Stimmungsbild haben von euch, wer von sich sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, dann bin ich mehr der Mensch, der in der Stadt lebt, als jetzt so auf dem Land. Wer würde sich für Stadt entscheiden im Blick? Und ja, wer für Land? Oh, wow, das sind mehr Landleben, Leute. Ja, also die anderen, die haben jetzt einen positiven Blick auf die Zukunft, weil es geht hier um eine Stadt. Ich lese jetzt Offenbarung 21 und einen Teil von 22, aber ich mache das häppchenweise und teilweise lese ich es auch nicht vor, sondern fasse es zusammen. Aber den Anfang lese ich vor. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme, die Stimme vom Thron ist Gottes Stimme. Hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Darum, ja, jetzt muss ich mich gerade korrigieren, offensichtlich jetzt kommt die Stimme Gottes. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O. Richtiger wäre das Alpha und das Omega. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das ist nur der Beginn dieses Kapitels über die Stadt. Könnte man gleich sagen, ja, aber hier sieht doch einer doch in die Zukunft, oder nicht? Kurz zur Offenbarung. Man kann das natürlich so sehen, dass Johannes, so heißt der Schreiber, sozusagen in einer Vision einen Film der Zukunft vom Jahr 8.396 sieht, Ja, das läuft vor dem ab. Und er beschreibt jetzt mit seinen antiken Worten, was er da so sieht. Ich sage mal, da muss man ziemlich viel Fantasie aufbringen, um das so sich zu denken. Wenn man die Offenbarung liest, dann merkt man, dass die Bilder und Szenen, die er da beschreibt, dass die sehr viel Ähnlichkeit haben mit Worten aus Jesaja, aus Hesekiel, aus anderen apokalyptischen Schriften. Das heißt, die Zukunft, die er sieht, wenn ich das Wort jetzt trotzdem benutze, die sieht er in Bildern, in seinen Bildern, in Bildern, in denen er lebt, in Bildern, mit denen man in der Vergangenheit die Zukunft auch schon gesehen hat. Er verknüpft sie anders, es steht ein neues Bild, aber er lebt und schreibt in diesen Worten und Bildern. So. Deswegen ist es gut, wenn wir uns nicht so ganz fest am Bild klammern, sondern mehr nach dem fragen, was könnte das Bild denn sagen wollen? So. Worauf können wir hoffen? Das Bild ist eine Stadt, dazu komme ich gleich noch näher, schauen wir gleich nochmal genauer hin. Die erste Sache, auf die du hoffen kannst, ist dieser Satz hier. Ich mache alles neu. Das ist das erste von drei Sachen, die ich betonen möchte. Wenn du glaubst, was die ersten Christen glaubten, und wenn du hoffst, was seitdem Millionen Christen hoffen, dann ist es das, dass Gott eines Tages alles neu macht. Und das ist gut, weil vieles ist kaputt. Oder es droht, kaputt zu gehen. Oder zu scheitern, zu zerbrechen. Das hast du schon erlebt und das wirst du noch erleben. Und hier sagt diese Stimme, ich mache alles neu. Also am Ende ist nicht Weltuntergang. Am Ende ist alles neu. Am Ende ist Anfang. Am Ende ist Anfang. Gott sagt hier, ich bin das Alpha und Omega. Also erster und letzter Buchstabe des Alphabets, des Griechischen. Ja, also am Schluss ist wieder der Schöpfer vom Anfang. Und zu alles neu gehört dann, dass auch das neu wird, was in dir zerbrochen ist. Dass die Folgen dieser schmerzhaften Welt an dir, dass die weggewischt werden. Also finde ich eines der schönsten Zukunftsbilder, was die Bibel malt, ein Schöpfer, der seinen Geschöpfen die Tränen aus dem Gesicht wischt. So, darauf kannst du hoffen. Ich mache alles neu. Auch im Blick auf deinen Schmerz, weil der Schöpfer sich dir zuwenden wird. Da steht nicht, ich mache alles ungeschehen und deshalb weiß ich auch nicht, wie dieses Tränenabwischen so sein kann, dass dann alles in uns neu ist, aber es steht hier, dass es so sein wird. Unbestreitbar tut diese Welt ja ziemlich weh, uns persönlich und möglicherweise hat Hawking sogar recht und wir tun dieser Welt derart weh, dass sie irgendwann untergeht, so. Aber dieser Satz sagt, am Ende wird sie auferstehen. Die Welt wird auferstehen, sozusagen. Die wird nicht einfach überleben, sondern das ist nochmal eine andere Qualität dann, auferstehen. Man könnte vielleicht auch sagen, aus weinenden Gesichtern werden lachende Gesichter auferstehen. Ich mache alles neu. Das kannst du hoffen. Nicht nur wegen diesem Text übrigens, das ganze Neue Testament hofft und glaubt das wesentlich deshalb, weil es sagt, es ist schon mal passiert. Dieser Jesus von Nazareth, der war tot und der ist auferstanden. Ich mache alles neu. Diese Stimme sagt da dann, das sei übrigens ganz sicher wahr. Schön, dass das nochmal so betont wird. So, angenommen, das stimmt, dann kann man sich ja fragen, das fragen sich Leute sogar, warum eigentlich heute für oder gegen ein Ende der Welt kämpfen, ja? Meine Klimaziele und so. Also wenn Version 1.0 irgendwie abgelöst wird von 2.0, warum dann noch in 1.0 so wahnsinnig investieren, abgesehen davon, dass wir es auch ein bisschen schön haben hier wollen und so, ja, aber lohnt sich das überhaupt? Sehr gute Frage, komme ich am Schluss nochmal kurz drauf zurück. Wir gehen erstmal weiter im Text und jetzt kommt ein unangenehmer Abschnitt, weil ich ja gesagt habe, ich lese ihn nicht ganz vor, könnte ich ja noch einfach weglassen, aber das wäre nicht ganz fair. Ich lese ihn vor und sage ein paar Worte dazu. Man muss jetzt wissen, die ganze Offenbarung, wer sie kennt, ja, die hat ja unangenehme Passagen, ganz schön lange. Dieses Buch, aus der ich jetzt nur ein Kapitel lese, richtet sich an eine Christenheit, die im ersten Jahrhundert verfolgt wird. Und dieses Buch beschreibt den Kampf zwischen Gut und Böse und dass diese kleine Kirche da in diesem Kampf überlebt, wenn sie treu bleibt, sag ich mal. Ja? So, jetzt kommen diese zwei Sätze oder mehr. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Also des Glaubenden, der durchhält. Ja? Der wird das erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexuelle Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben und Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel, und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Also zweiter Tod, weil die sind sozusagen auferstanden und dann, jetzt ist dann aber endgültig Schluss. So. Also könnte man jetzt einmal sagen, heißt das, in der Zukunft wird nicht alles neu? Für manche heißt es auch alles aus, ja, Game over, endgültig. Und das macht uns ja dann eher nicht so viel Hoffnung, oder? So Sätze hier. Außer du bist jemand, der Hoffnung aus der Tatsache zieht oder aus der Hoffnung zieht, dass so ein paar Leute später mal so richtig bestraft werden. Wenn du jemand bist, der daraus Hoffnung zieht, okay, aber ich hoffe, du bist nicht so. Ich habe so gedacht, welchen Menschen würdest du es zugestehen, dass sie aus einer Zukunft, wo andere Menschen so richtig bestraft werden, Hoffnung für heute ziehen? Welchen Menschen würdest du das zugestehen? Welchen Menschen kannst du Rachehoffnungen zumindest nachsehen oder sie verstehen? Es sind Menschen, denen ganz übel mitgespielt wird. Menschen, die hart unter anderen Menschen leiden. Und das muss man bei den Offenbarungstexten immer im Kopf haben, beziehungsweise vielleicht sogar eher im Gefühl haben. Sie richten sich an eine Kirche, die in einem totalitären Staat, und das Römische Reich entwickelte sich mehr und mehr dahin, leiden, und zwar richtig leiden. Verfolgte Glaubende hören interessanterweise die Offenbarungstexte oft anders als so Leute wie wir. Das war schon immer so. Wenn du mal erlebt hast, wie einstige Freunde dich verraten oder die Sache verraten habt, an die ihr gemeinsam geglaubt habt, weil es gefährlich wurde und jetzt sind die weg. Die haben dich und deine Sache verraten. Oder wenn du mal erlebt hast, wie Leute, die du kennst, verschwunden sind in Lagern oder öffentlich hingerichtet wurden, weil sie ihren Glauben nicht aufgegeben haben und du stehst jetzt da in dieser Spannung und hast Angst und so, dann hörst du solche Sätze anders. Dann hörst du so eine Drohung anders. Schlimm wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. So. Also das muss man ein bisschen einordnen. Jetzt kann man natürlich trotzdem fragen, ja, aber gehört das trotzdem zur Zukunft? Dass für die einen alles aus ist und für die anderen alles neu? Sogar die Offenbarung selbst, die das an ein paar Punkten sagt, hält diese Zukunftsaussicht nicht strikt durch. Schon in unserem Text kann man ein paar Zeilen weiter hinten gleich denken, komme ich gleich noch zu. Ach so, doch nicht Feuersee für die Ungläubigen oder wie? So viel mal dazu. Merkt ihr gleich. Man merkt das manchmal auch bei Paulus zum Beispiel, dass er solche Sätze sagt. Und dann tönen andere wieder anders. Und bei Jesus tönt es sehr oft anders und manchmal kommen solche Sätze plötzlich vor. Gut, so viel zur Einordnung so ein bisschen. Ich weiß, ich lasse euch jetzt ein bisschen damit alleine, was ihr jetzt genau mit so einem Satz macht. Aber vielleicht könnt ihr es ein bisschen einordnen. Jetzt beschreibt der Text in vielen Worten diese Stadt. So, das lese ich nicht vor, dauert viel zu lang. Aber mal so diese Stadt, die da runterschwebt, ja, die ist, wenn man die ganzen Worte zusammenfasst, die ist wunderschön. Ehrlich gesagt, nach unserem ästhetischen Empfinden wäre das, wie es da beschreiben, nicht so wunderschön. Es ist einfach wahnsinnig viel Gold, Edelsteine, Perlen, alle möglichen Edelsteine. Es glitzert, es funkelt, es leuchtet, so. Aber du kannst ja mal in deinem Kopf dir eine wirklich schöne Stadt vorstellen. Vielleicht bist du jetzt im Sommer durch eine geschlendert. So. Und die jetzt hoch drei schön oder wie, so. Diese Stadt, die da beschrieben wird, ganz anders als hier, ist übrigens ein Würfel. Also die ist 2200 Kilometer breit und lang und hoch. Also das ist irgendwie jetzt rein so ein bisschen unmöglich, ja. Also sowas kann man nicht bauen und so. Sie ist riesig. Das heutige Europa, also auch das damalige Europa, also sagen wir mal, die damalige bekannte Welt würde darunter fast begraben. So, also vielleicht kann man sagen, die ist groß, da passen viele rein. So, zu dem Bild gehört noch, dass es eine Stadtmauer gibt, die ist aber gar nicht hoch, also 70 Meter ist auch hoch, ne? Aber im Vergleich zu 2200 Kilometer. Dann gibt es 12 Tore, die gehen in alle Himmelsrichtungen auf. Es kommt die 12 überhaupt oft vor in dieser Beschreibung, die 12 Apostel, die stehen auf den Grundsteinen, die Namen, die 12 Stämme Israels auf den Toren und so weiter, also viel Symbolik auch drin. Eins aber ist besonders, und das möchte ich jetzt als zweiten Punkt rausziehen. Er sagt, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Das ist besonders. Das hat er sich jetzt auch nicht bei den anderen Zukunftshoffnungen, die es so damals so gab, geklaut. Denn im Judentum hoffte man sehr viel eher auf eine Wiederherstellung des Tempels. Ja, das wäre dann die Zukunft. So, der sagt, nee, Tempel, übertragen auf uns, Kirchen sehe ich nicht mehr in der Stadt. Das, worum es geht, hinter diesem Gedanken, das war auch im ersten Abschnitt schon zu hören. Ich bin vorher nur einfach nicht drauf eingegangen, weil ich wusste, es kommt ja hier noch. Es geht darum, dass Gott bei uns ist. Gott wohnt bei den Menschen. Irgendeine Art von Vermittlung zwischen Himmel und Erde, Tempel, Kirche, nicht mehr nötig. Überflüssig. Also, das kannst du hoffen. Am Ende, oder besser gesagt am Anfang, werden Himmel und Erde zusammenkommen. Gott und Mensch nicht mehr getrennt. Das ist sogar der eigentliche Kern des ganzen Bildes von dieser Stadt, die da oben runterkommt. Gott wohnt unter den Menschen. Die Stadt, die leuchtet und glitzert auch so, weil Gott in ihr so leuchtet und glitzert, wird da so gesagt. Gott bei uns. Nebenbei, sage ich nicht zum ersten Mal, aber ich finde das immer wieder betonenswert, die Zukunftsaussicht, zumindest nach diesem Text und nach ein paar anderen auch, ist nicht, dass wir irgendwann mal in den Himmel gehen, sondern dass der Himmel irgendwann mal zu uns kommt. Also diese Bewegung hier ist, Gott kommt zu uns, nicht wir zu dem. Das ist was anderes. So, kann man diesen Gedanken, Gott bei uns, nur als Glaubender schön finden? Oder wenn du sagst, ich glaube gar nicht, dass es Gott gibt, kannst du diesem Gedanken trotzdem was Schönes abgewinnen, wenn es so wäre? Ja, das Christentum behauptet, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott, dass das der Grundschmerz unseres Universums ist. Was wäre das für eine Welt, in der Gott bei uns ist? So, jetzt dritter Punkt und ich lese noch mal ein paar Sätze vor. Jetzt geht es um diese Stadt noch mal. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Der Engel zeigte mir auch einen Strom. Hier habe ich jetzt übrigens was weggelassen. Da steht, dass nicht alle in die Stadt kommen. Die, jetzt platt gesagt, ja, die guten Leute, ja, die anderen nicht. Also so, es gibt auch welche, die irgendwie draußen bleiben plötzlich, aber so. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Das Lamm steht in der Offenbarung mehr für Jesus Christus. Und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte. Man kann hier übrigens auch übersetzen, dass es mehrere Bäume sind. Da ist man sich nicht ganz einig. Sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. So, hier ist plötzlich dieser sympathische Bruch in diesem Himmel-Hölle-Denken. Habt ihr das gemerkt? Also in diesem Denken, die einen kommen rein und die anderen nicht. So, in diese neue Welt Gottes da. Hier sind plötzlich Leute in dieser neuen Welt Gottes, wo man dachte, aber die doch eigentlich nicht, oder wie? Ja? Hier gibt es auf einmal Leute außerhalb der Stadt, die rein und raus gehen. Und manche auch nicht rein. Aber die sind noch da, irgendwie. Diese Stadt ist seltsam offen. Und da fließt irgendwie Wasser raus zu den anderen. Und es werden Leute außerhalb der Stadt gesünder, weil sie von diesen komischen Blättern da essen. Ja, also es sind Bilder. Aber merkt ihr, und das ist in der Bibel, wie gesagt, gar nicht so selten so, es gibt dieses Drin- und Draußen-Denken und dann wird es plötzlich unterbrochen durch so ein universales Denken. Und das kommt hier ein paar Sätze später. Du fragst dich ja, was jetzt? Irgendwie sind dann doch alle gemeint, oder? Auf jeden Fall jetzt zum Schluss von mir noch dieser dritte Punkt, was können wir hoffen? Die Zukunft wird mit einer Stadtgesellschaft beschrieben. Stadtgesellschaft. Da wird nicht nur Harfe gespielt und ewig Gottesdienst gefeiert. Das wäre für mich jetzt auch keine so ganz großartige Vorstellung. Sondern da ist irgendwie pulsierendes Leben. Da wird, offensichtlich hat man den Eindruck, gearbeitet, mindestens geerntet so. Da gibt's Hauptstraßen und Nebenstraßen. Da geht man auf Reisen. Da sind Völker. Das ist also irgendwie auch immer noch multiethnisch. Da gibt's Schätze. Also Kunst vielleicht oder schöne Dinge. Ja, also natürlich Bild. Aber worauf du hoffen kannst, ist, die Zukunft ist eine echte, lebendige Gesellschaft von Menschen. Also das ist körperlich. Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Das ist was Haptisches. Das ist was Dingliches. Das ist, deswegen redet die Bibel so oft von Auferstehung und nicht von Seelen, die weiterleben, sondern von Auferstehung. Und damit ist gemeint, ja, es ist wieder Leben. Kannst du hoffen. Das ist die Zukunft Gottes, wie er sie sieht. Oder vorsichtiger gesagt, wie die biblischen Autoren behaupten, dass Gott sie sieht. Das ist ungefähr, was Jesus meinte, wenn er sagt, das Himmelreich kommt. Vielleicht müsste man auch ergänzen, aber in dem Bild steckt das ja auch drin, ne, dass das eine friedliche Welt ist. Wird hier nicht betont, aber ja doch, kein Schmerz mehr, kein Leid mehr, da kommt es vor. Ungefähr, was Jesus meinte, wenn er sagt, das Himmelreich kommt. So, ich habe vorhin gesagt, zum Schluss sage ich noch was zu der Frage, wozu eigentlich in diese Welt investieren, wenn wir glauben, es gibt irgendwann den großen Relaunch. So, abgesehen davon, dass wir selber nicht im Müll leben wollen und ist ja auch irgendwie Nächstenliebe und so. Ja, aber warum dann nicht auf Braunkohle setzen und Greta-Witze machen und Wälder roden oder so? Ja, warum sich für Menschenrechte einsetzen, wenn Gott sich irgendwann für Menschenrechte einsetzen wird und der wird es dann auch... Und wenn man schon ahnt, es wird uns wohl nicht gelingen, jedenfalls nicht diese Welt herbeizuführen. Wenn Gott die Tränen eines Tages abwischt, warum versuchen, eine Welt zu bauen, in der nicht so viel geweint wird? Zumal es doch so aussichtslos scheint, zumindest. Ja, Jesus sagte nicht nur, dass das Himmelreich kommt, er sagte auch, dass wir deshalb anders handeln sollen. Und er hat nicht gesagt, das ist schon wahr, weil wenn ihr anders handelt und weil ihr anders handelt, werdet ihr durch euer Handeln diese Welt herbeiführen. Also irgendwann sind wir alle so großartige Leute, dass dann das Himmelreich da ist. Nee, so hat er nicht gesagt. Aber auf eine, ich gebe zu, nicht ganz logisch erklärbare Weise scheint das, was du heute Himmelreich-ähnliches tust, mit dieser neuen Welt zu tun zu haben. Präziser kann ich es nicht sagen. Der Korintherbrief sagt, nichts, was einer heute sozusagen Jesus-mäßiges tut, ist vergeblich. Nichts davon ist vergeblich. Auf irgendeine Weise hat der Baum, den du heute pflanzt, um jetzt mal Luther sozusagen so ein bisschen zu, ja, mit den Bäumen der neuen Welt zu tun. Wie auch immer. Auf irgendeine Weise hat der Schmerz, den du heute linderst, mit dem Aufhören des Weinens in der neuen Welt zu tun. Auf irgendeine Weise hat der Einsatz für eine gerechtere Politik mit dem Frieden in Gottes Welt zu tun. Auf irgendeine Weise wird vielleicht sogar Musik, die heute geschrieben wird, in der neuen Welt Gottes wieder auferstehen. Ich kann mir das jedenfalls ungefähr so denken. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.